jemand in einer Position wie die, die ich bei TikTok hatte, hat in etwa 70.000 Euro Jahresgehalt bekommen plus nochmal 8 Monatsgehälter Bonus. Und dann fragt mich einer von den Ermittlern, sag mal Schatz, warum bist du eigentlich nicht gestorben bei dem ganzen Alkohol, den du auf Firmenkosten eingereicht hast? Man muss einfach anfangen und starten. Man wird eine ganze Menge draus lernen, vor allem als junger Mensch, weil wir echt eine Stimme haben, die so laut ist wie noch nie.
Finne und das Geld.
Ein ARD-Podcast von Das Ding.
Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen, brandneuen Podcast-Folge hier bei Finne und das Geld. Ich bin jetzt 18 Jahre alt und ich würde schon sagen, mir geht's relativ gut. Ich bin finanziell relativ frei und auch irgendwo in dem, was ich tue, erfolgreich. Und natürlich will ich auch wissen, wie es bei euch so der Fall ist. Wollt ihr mal später richtig krass Karriere machen oder wollt ihr eher den entspannten Lifestyle führen und ihr seid gar nicht so wirklich nach der großen Karriere hinterher?
Jo, also ich will auf jeden Fall alles dran setzen, Karriere zu machen, beziehungsweise zu gucken, wie ich finanziell am meisten Boost irgendwie bekomme. Ich habe mich halt in der Pflege dafür entschieden, in die Zeitarbeit zu gehen, um da halt das meiste Geld rauszuziehen.
Ich interessiere mich sehr für Architektur und ich hoffe, dass ich mir da was Großes aufbauen kann. Mir gefällt es einfach so zu zeichnen und so eine eigene Firma zu haben.
Moin Finne, ich möchte auf jeden Fall Chefkoch werden und dafür werde ich mich auf jeden Fall sehr anstrengen.
Ich mache gerade Online-Business, bin auch schon gut dabei, verdiene schon vierstellig, will aber trotzdem meine Ausbildung machen und einen gesunden Ausgleich finden.
Danke für die ganzen Memos und wenn ihr auch, by the way, mal in diesem Podcast zu hören sein wollt, dann ja, schaut gerne bei Instagram vorbei, dort frage ich immer mal wieder regelmäßig nach euren Meinungen. Es gibt aber auch Leute, die gründen schon mit 14 ihr erstes eigenes Unternehmen und verdienen, während andere noch in die Schule gehen, richtig Asche. Und einer von denen ist Charles Barr. Er war vorgestern noch beruflich in New York, gestern dann in der Schweiz in Zürich. Er hat schon mit 14, wie gesagt, sein erstes Unternehmen gegründet und war damit sehr erfolgreich. Hat dann als Manager international für TikTok gearbeitet, wo ich ja selbst auch aktiv bin. Und das erst mit 18 Jahren. Ich habe so viele Fragen. Ich freue mich, dass du da bist. Hi, Charles Barr.
Hi, ich freue mich total, dabei zu sein.
Erste Frage, die jeder hier gestellt bekommt. Wie viel Geld hast du gerade auf dem Konto?
Boah, das ist eine super schwierige Frage.
Nee, weil eigentlich relativ einfach zu beantworten.
Ich könnte es dir wirklich nicht genau sagen, weil mein Privatkonto ist immer recht leer, weil jeder, der sich ein bisschen mit Finanzen auskennt, weiß, dass ja, das Geld in der Firma besser aufgehoben ist. Aber da ist auf jeden Fall eine gute, hoch fünfstellige Summe drauf.
Okay, alles klar. Gut. ähnliche Frage. Was bedeutet Geld für dich?
Ich habe lange überlegt, auch gerade über das Thema Geld wird ja recht wenig in der Öffentlichkeit gesprochen und auch super wenig transparent und ehrlich. Und für mich ist Geld die Chance, die es mir gibt, mehr Zeit auf das zu konzentrieren, was mir Spaß macht. Also einfach zu sagen, hey, das ist so ein bisschen wie das Kerosin im Flugzeug oder einfach das Diesel, was du in dein Auto reintankst. Mhm. Und je nachdem, wie viel du da dabei hast, hast du die Chance, quasi dann mehr von dem zu machen, was dir Spaß macht.
Okay, cool. Was macht dir denn Spaß? Was machst du denn derzeit?
Also ich habe das große Glück, dass ich mit 14 Jahren schon wusste, was mir Spaß macht und meine Passion gefunden habe. Nämlich, das war in dem Sinne Werbung und eine eigene Marketingagentur aufzubauen. Und nachdem ich mich dann zweimal selbstständig gemacht habe, das eine Mal auf jeden Fall erfolgreicher als das andere Mal, aber trotzdem mit super viel Elan, habe ich die Chance gehabt, bei TikTok zu arbeiten, anderthalb Jahre. Also bei der Plattform, die wir alle kennen. Ja, da arbeiten tatsächlich echte Menschen dahinter. Und bin jetzt gerade dabei, meine eigene Social-Media-Plattform aufzubauen, die Nachrichten für junge Menschen aufbereiten soll.
Cool. Du hast gerade davon gesprochen, Kerosin fürs Flugzeug, Tank fürs Auto. Du fliegst relativ oft Flugzeuge und auch immer mal wieder Privatjets. Das zeigst du auch ganz öffentlich in deiner Insta-Story. Da sieht man manchmal krasse Limousinen mit rotem Leder, Geschäftsessen. Ist das derzeit auch irgendwie so dein Leben?
Ich glaube, Instagram ist immer nur ein gewisser Teil von dem, was wir alle teilen und von dem, was irgendwie unser Leben ausmacht, weil wir ja nicht jetzt irgendwie sonntagmorgens verkatert im Bett alle unsere Instagram-Stories machen. Man sieht auf jeden Fall in meiner Instagram-Story sehr regelmäßig gutes Essen, sicherlich auch teure Flüge und viel Reisen. Tatsächlich ist es für mich ein bisschen mehr, aber im Grundsatz schon Mittel zum Zweck. Also ich bin super viel unterwegs und ich gönne mir da in einer gewisser Weise auch einen Luxus, aber für mich ist Luxus nicht irgendwie hinten rechts in der Limousine zu sitzen, sondern tatsächlich dann irgendwie eine halbe Stunde schlafen zu können, wenn ich stattdessen irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde sonst in der Bahn sitzen müsste. Deswegen, für mich ist das alles ein großes Privileg und das ist es auch immer noch. Es wird auch nicht langweilig, aber dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, versuche ich auch natürlich einen gewissen Komfort dann zwischen den Terminen reinzubringen und natürlich auch genug Zeit noch mit meinen Freunden zu haben.
Okay, also du sagst, Geld ist für dich so ein bisschen Mittel zum Zweck. Heißt das, du sparst nicht so oder wie läuft es dann bei dir?
Für mich war Geld auf dem Konto nie ein Wert. Also zum Beispiel, wenn ich mit meinen Freunden privat essen bin am Wochenende, dann lade ich die immer alle zum Essen ein, weil ich von niemandem von denen erwarten würde, dass sie von sich aus irgendwie ein teureres oder hochpreisigeres Restaurant vorschlagen würden. Trotzdem ist mir das einfach wichtig und dann versuche ich auch meinen Freunden was zurückzugeben, sodass ich nie quasi jetzt die Millionen beiseite gelegt habe, in dem Sinne im Gegenteil, sondern ich habe für mich immer gesagt, okay, wenn es gerade gut läuft, dann ist das völlig in Ordnung. Aber mir hilft Sicherheit nicht, sondern mich treibt es ehrlich gesagt eher an, wenn ich merke, okay, letzten Monat lief es vielleicht besser als diesen Monat, dann muss ich diesen Monat wieder mehr Gas geben. Und da ist natürlich eine gewisse Reserve wichtig. Aber ehrlich gesagt, ich habe immer das Gefühl, ich bin noch so jung, vielleicht mache ich in 5 Jahren was ganz anderes, was mir irgendwie weniger oder mehr Geld einbringt. Und dann möchte ich natürlich eine gewisse Sicherheit dabei haben, aber das ist nicht meine oberste Priorität, sondern die ist, Spaß zu haben, weil es gibt genug Leute in unserem Alter, aber auch die vielleicht älter oder jünger sind, 5 bis 10 Jahre, die vielleicht noch nicht wissen, was ihnen Spaß macht. Und ich habe immer das Gefühl, dass wenn man dann nur diese krassen Erfolgsstories mitbekommt, dann ist es sehr, sehr einfach und schnell zu sagen, okay, ich fühle mich unter Druck gesetzt als junger Mensch, in dem und dem Alter schon das und das erreicht zu haben. Und ich habe schon vor 1,5 Jahren gesagt, niemand in meinem Alter sollte mich als Maßstab nehmen. Und bis heute bin ich der Überzeugung, dass nur wenn du weißt, was dir 100% Spaß macht, du wie so einen Tunnelblick haben kannst und dich darauf fokussieren kannst, in dem Thema auch besser zu werden. Aber das musst du erstmal finden.
Ich verfolge dich auch auf Instagram, aber ich habe jetzt irgendwie noch nie so einen Post gesehen, also zumindest eine Insta-Story, der irgendwie negative Seite aus deinem Leben zeigt.
Ich mache das schon in regelmäßigen Abständen und ich merke auch gerade, dass wenn ich wieder nach Hause komme von einer langen Reise, also jetzt zum Beispiel bin ich seit 5 Wochen mit 4 Outfits unterwegs, weil ich es nie geschafft habe, am Wochenende wieder nach Hause nach Hamburg zu kommen, sondern ich dann meistens in Berlin geblieben bin und auch viel Zeit mit meinen Freunden verbracht habe. Aber da war es dann auch oft so, dass ich jetzt weiß, okay, wenn ich jetzt Ende nächster Woche wieder nach Hause komme, dann werde ich erstmal 5 Tage brauchen, um mit diesen ganzen Momenten, die ich in den letzten 1,5 Monaten erlebt habe, überhaupt klarzukommen. Und das ist etwas, wo ich persönlich noch sehr mit struggle, einfach weil man einfach nicht so viele Sachen in so wenig Zeit verarbeiten kann, menschlich gesehen, glaube ich. Und weil natürlich so ein Dopaminausstoß einfach enorm runtergeht, wenn man jeden Tag coole Leute treffen darf, seine Projekte vorantreibt, aber dann auf einmal wirklich in einer Ruhezeit ist. Und ich habe da zum Beispiel aus meiner Community auch den Tipp bekommen, Tagebuch zu schreiben. Jetzt mache ich jeden Tag quasi ein Foto, was ich gemacht habe und den Erlebnissen dahinter, aber auch den Gefühlen, also wie ich Momente wahrnehme, wie ich quasi meine Emotionen versuche zu steuern. Und das hat mir extrem geholfen. Aber ein Slide aus meiner Präsentation sind 2 BeReals und ich habe auf der linken Seite ein BeReal aus dem Flugzeug mit total viel Spaß, mit 2 Freunden von mir mit dabei. Da steht oben drüber Erwartung und rechts an der Seite steht Realität und da lag ich an einem Sonntagnachmittag um 14 Uhr noch im Bett, habe nicht geduscht, habe gar nichts
Alltag
gemacht.
Alltag bei mir.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das sind die Tage, die mir genauso viel Spaß machen und wo ich auch weiß, dass ich sie brauche. Auch wenn man vielleicht so einen Moment einfach nicht in seiner Instagram-Story teilen würde, weil ich mir denke, ich will die Plattform nicht noch mehr zumüllen. Wenn ich schon so viel.
Also sagst du, Realität zeigen auf Instagram ist zumüllen?
In manchen Momenten schon. Also natürlich die Frage, die wir uns ja alle stellen, ist denn der Moment, den ich gerade teilen möchte, so relevant, dass andere Leute denken, okay, sie finden ihn irgendwie spannend, sei es jetzt ästhetisch oder inhaltlich. Und ein Posting am Sonntagnachmittag aus meinem Bett ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, das bereichert jetzt meine Community, aber es ist wahrscheinlich ganz wichtig, auch sowas mal öfters zu teilen.
Naja, vielleicht sagt der ein oder andere, okay, ich bin vielleicht doch nicht so abnormal und lieg vielleicht auch gerade um 14 Uhr im Bett noch, keine Ahnung.
Auf jeden Fall ein guter Ratschlag.
Ja, ist vielleicht ganz cool, vielleicht wenn du mal so, immer so ein, also genauso viele negative Posts, sag ich mal, oder was heißt negativ, realitätsnahe Posts machst. Ich selbst bin da auch noch nicht perfekt, auf jeden Fall. Liegt vielleicht auch daran, dass ich generell sehr, sehr inaktiv in meiner Story bin und genauso wenig gute Sachen poste wie schlechte, aber du bist ja ein Jungunternehmer, kann man sagen. Also hast du quasi mit 14 irgendwie angefangen, deine erste eigene Agentur gegründet, bist dann mit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, zu TikTok gegangen, also zu einem riesigen Konzern als einer der ersten deutschen Mitarbeiter. Wie kam es dazu? Also wie hast du das gemacht?
Ich bezeichne mich selbst immer nie als Unternehmer, sondern als Gründer, weil für mich sind Unternehmer so Leute wie irgendwie Wolfgang Krupp, die irgendwie seit 10, 20, 30, 50 Jahren ein Familienunternehmen führen und irgendwie sehr solide aufgebaut haben. Und gestartet hat das Ganze vor mittlerweile 6 Jahren. Und das fühlt sich immer an, als würde ich von vor dem Krieg erzählen, was traurigerweise ja seit diesem Jahr sogar Realität ist. Ja. Aber damals war es so, dass ich mit 2 Schulfreunden zusammen saß und wir gesagt haben, hey, damals gab es die ersten Multichannel-Netzwerke, Mediakraft und Co., die quasi viele Creator und Creatorinnen unter Vertrag genommen haben. Und wir haben uns ganz naiv gedacht, hey, wir haben auf Xing gesehen, Xing war damals noch relevant als Berufsplattform, als digitaler Lebenslauf, dass alle, die bei diesen Netzwerken gearbeitet haben, tatsächlich auch nur vorher Praktika gemacht haben im Bereich Medien, bisschen Marketing, Werbung und Co. Sodass es für uns damals eine sehr große Chance war, ganz naiv zu sagen, hey, wenn die das können und die haben ein Praktikum nur gemacht vorher, dann können wir das doch auch. Und so sind wir auf die ersten Unternehmen zugegangen. Vor 6 Jahren gab es noch erstaunlich viel weniger junge Leute, auch auf digitalen Plattformen wie LinkedIn, also dem professionellen Teil von Social Media, sage ich mal. Mhm. Und so haben wir unsere ersten Kunden akquirieren können. Und ich hatte immer das Glück, dass ich auch Leute um mich herum hatte, die halt geschäftlich schon Erfahrung hatten. Das heißt, die wussten, wie man eine Firma gründet und Co., weil mit 14 Jahren geht das einfach noch gar nicht. Und ja. So, dass meine Mutter dann zum Beispiel bei meinem ersten Startup treuhänderisch die Anteile gehalten hat.
Okay, cool. Und dann irgendwann, wie lief es dann mit TikTok? Kam TikTok dann auf dich zu, hat gesagt, ey, wir finden cool, was du machst, komm doch zu uns? Oder wie lief das?
Ich war kurz vor dem ersten Lockdown, also da, als TikTok noch eine Plattform war zum Tanzen und für Comedy-Inhalte.
Ja, ja. Habe ich auch angefangen, da. Habe ich auch schon vorher tatsächlich. Weihnachten 2019, glaube ich, war das.
Ist so irre lang her, das sind jetzt fast 3 Jahre, ne? Und damals war die Plattform ja noch eine ganz andere als heutzutage. Und dann kam auf einem Event kurz vor dem ersten Lockdown, kurz vor Corona, die Pressesprecherin von TikTok auf mich zu und sagte, hey Charles, du, ich habe gesehen, du machst super viel in dem Bereich. Hast du nicht Lust, mal mit unserem neuen Deutschlandchef zu sprechen, weil wir bauen gerade ein Team auf. Mhm. Und so war ich der zweite Mitarbeiter im deutschen Sales-Team bei TikTok, der quasi aktiv auch mit Kunden besprochen hat und Kanäle aufgebaut hat. Und damals war eine meiner ersten Aufgaben, so die TikTok for Business Website auf Deutsch zu übersetzen. Also Sachen, die so, die man sich gar nicht vorstellen kann von so einem Großkonzern, der allein in Deutschland jetzt, ich glaube, 580 Mitarbeiter hat, also schon extrem viele. War für mich aber eine große Chance, weil ich habe vor allem eine Sache gelernt, und zwar Geduld. Weil so ein großes Unternehmen ist halt kein Speedboat, wo du vielleicht den Eisberg früher siehst, aber halt einfach nicht so groß unterwegs bist, aber dafür ein bisschen schneller, sondern es ist halt ein Kreuzfahrtschiff. Und nicht nur mit einem Kapitän, sondern eigentlich mit 10 verschiedenen auf jedem Deck, wer anders. Und ich habe da extrem viel darüber gelernt, dass es mir halt auch wichtig ist, meine eigene Mission voranzutreiben und nicht immer nur das, was quasi so ein großes Unternehmen von einem erwartet. Waren aber super spannende 1,5 Jahre und gibt es quasi ganz, ganz viel, was ich da auch an Erfahrungen noch aus dem Nähkästchen plaudern kann.
Wie viel hast du verdient?
Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, ob man das sagen darf. Ich sage es mal so, jemand in einer Position wie die, die ich bei TikTok hatte, hat in etwa 70.000 Euro Jahresgehalt bekommen plus nochmal 8 Monatsgehälter Bonus. Das heißt, jemand, der bei TikTok im Sales gearbeitet hat, Zwinker-Smiley, hat in etwa 120.000 Euro im Jahr verdient.
Das ist schon extrem viel Geld.
Das ist extrem viel Geld. Und für mich war das so, ich habe den ganzen Monat gearbeitet. Ich war halt kaum zu Hause. Ich war 5 Tage die Woche unterwegs, da wir halt auch zu dem Zeitpunkt ein Büro in Berlin hatten und sehr wenig nur in Hamburg gearbeitet haben. Aber da war für mich schon klar, das ist schon auf jeden Fall irre.
Also würdest du es wieder machen?
Das kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, bei so einem großen Unternehmen ist es total davon abhängig, wie viele Freiheiten du hast und in welcher Position du sitzt. Ich habe einen Workload gehabt. Ich habe teilweise von 6 Uhr bis 9 Uhr E-Mails gemacht.
Aber würdest du es jetzt, sage ich mal, genau so, wie du es gemacht hast in der Vergangenheit, nochmal wieder machen, wenn du jetzt, sage ich mal, wieder die Anfrage bekommen hättest?
Also wenn ich nochmal... Also ich wünschte eigentlich, ich wäre zu TikTok 2 Jahre später gekommen, was meine Lebenserfahrung anging, weil ich ganz viele Sachen, wo ich denke, boah, die hätte ich besser machen können oder da hätte ich einfach noch mehr Geduld gebraucht, jetzt anders machen würde. Aber ich glaube, der 18-jährige Charles von vor 2 Jahren würde sofort jederzeit diese Möglichkeit wieder annehmen, für ein Unternehmen zu arbeiten, was wie TikTok so am Anfang steht, aber dann so schnell gewachsen ist.
Ich habe gelesen, es gab auch irgendwie Streit mit TikTok. Du warst vor Gericht mit TikTok?
Genau.
genau.
Erzähl mir was. Genau. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir über das Thema so offen sprechen, weil ich glaube, junge Menschen sollten auch die Möglichkeit haben, dass wenn ihnen mal ein Job nicht so viel Spaß macht oder sie merken, dass die Rahmenbedingungen nicht passen, du auch die Chance hast, irgendwie dann zu sagen, okay, nee, das ist halt nicht meins. Und TikTok hat mich November 2021 fristlos gekündigt. Hintergrund davon waren so interne Ermittlungen. Also TikTok hat so Compliance Officer heißen, die so ein internes Ermittlungsteam, die vor allem aus London, aber auch aus New York kommen und dann ins Büro kommen, sich vorher nicht ankündigen und dir 1000 Fragen stellen zu deinen Systemberechtigungen, zu den Kosten, die du einreichst, zu den Leuten, die du triffst. Und mir war das ehrlich gesagt zu einem gewissen Zeitpunkt ein bisschen unheimlich, wenn ich in so einem Termin sitze und mein Chef weiß nichts davon. Und dann fragt mich einer von den Ermittlern, übersetzt auf Deutsch, sag mal Schatz, warum bist du eigentlich nicht gestorben bei dem ganzen Alkohol, den du auf Firmenkosten eingereicht hast? Das war eine reale Frage. Und ich habe dann nur gesagt, Entschuldigung, Was hat das damit zu tun? Aber absurd.
Und also hast du viel Alkohol gekauft von Geld von TikTok oder wie kann ich das verstehen?
Ich glaube, mein Job hat vor allem ja daran bestanden, viel mit Kunden Zeit zu verbringen. Und wenn du halt einen ganzen Tag einen Workshop hast, dann hast du natürlich auch abends mit denen Abendessen. Dass da jetzt vielleicht 40 Leute anwesend waren und dann, wenn du es runterrechnest, irgendwie nur ein Bier pro Person dabei war, das hat die dann weniger interessiert. Aber nachdem ich quasi nicht mehr teilgenommen habe an diesen Ermittlungen, hat TikTok mich gekündigt. Auch bis heute haben sie den Grund nicht genannt. Also ich habe in meiner Kündigung quasi nur drinstehen aus einem wichtigen Grund. Und dann habe ich Kündigungsschutzklage eingereicht, was man quasi in Deutschland immer machen kann. Und dann haben wir uns etwa, ich glaube, 4 Monate, 5 Monate später auf einen Vergleich geeinigt. Aber ich saß tatsächlich den Anwälten von TikTok bei der ersten Verhandlung vor Gericht gegenüber. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann so sieht, da ist irgendwie so eine Großkanzlei dahinter und die haben dann so 2 dicke Ordner mit Dokumenten, die wahrscheinlich sich um dich drehen, dann machst du dir schon Gedanken darüber, ob du was falsch gemacht hast und was so die Beweggründe dafür waren. Rückwirkend glaube ich, dass mein Job heutzutage bei TikTok in der Form gar nicht mehr so erfolgreich wäre oder so viel Spaß machen würde, weil ich hatte die Aufgabe quasi, den Unternehmen beizubringen, wie sie die Plattform nutzen. Und irgendwann hast du halt auch alle Unternehmen durch, die groß sind in Deutschland, die eigene Kanäle aufbauen wollen. Das heißt, ich habe 120 Workshops in einem Jahr machen dürfen, aber ich glaube, mittlerweile wäre mein Job vielleicht gar nicht mehr so effizient oder erfolgreich, wie er vielleicht damals gewesen.
Wie sah da so ein typischer Tag aus?
Also ich glaube, dass mein Arbeitsalltag bei TikTok schon dem von so einem Top-Manager ziemlich ähnlich war. Das heißt, von 6 Uhr bis 9 Uhr habe ich E-Mails beantwortet. Am Tag bekommst du so 200, 300 Nachrichten von Unternehmen. Und gerade weil TikTok auch ein global agierendes Unternehmen ist, hast du auch viele Nachrichten, die über Nacht reinkommen. Wenn von Leuten, die zum Beispiel in Asien sitzen, aber auch in den USA, die dann halt über Nacht dir noch Anfragen stellen. Und dann hatten wir ganz oft Workshops, so von 9 Uhr bis 18 Uhr, waren danach noch mit Kunden Abendessen. Und dann bist du um 22 Uhr im Bett, aber hast ja den ganzen Tag wieder Nachrichten gehabt, die sich angesammelt haben, sodass ich von 22 Uhr bis 0 Uhr dann oft noch gearbeitet habe. Also es war auf jeden Fall ein 14-Stunden-Tag Minimum allein an Arbeit. Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Es hat sich auch nicht alles wie Arbeit angefühlt, aber war schon ein Workload, wo ich am Wochenende dann sehr froh war, wenn ich den Laptop dann zuklappen konnte.
Alright, also hört sich auf jeden Fall so an, als ob Schule in diesem Leben keinen Platz gefunden hat. Wie sah das aus? Hast du die irgendwie abgebrochen oder wie hast du das mit der Schule gemacht?
Meine Eltern und gerade meine Mutter haben mir immer die Bedingung gestellt, dass die Schule einigermaßen laufen muss. Hat nicht ganz so lange funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. Also ich bin bis zur 10. Klasse zur Schule gegangen. Ich habe auch den mittleren Schulabschluss, also Realschulabschluss, aber bin danach für die Oberstufe, also für die letzten 2 Jahre, nicht zugelassen worden, weil ich habe so eine Nachprüfung ein bisschen zu wenig gelernt. Aber genau, ich habe den Realschulabschluss, aber ich habe danach nicht weitergemacht, weil ich hätte das Schuljahr, glaube ich, wiederholen müssen.
Wie alt warst du da, als du aufgehört hast?
Ich glaube, 16 Jahre alt.
Okay, war das vor oder nach TikTok?
Das war vor TikTok. Also bei TikTok bin ich eingestiegen mit 18 und das war auch eine super große Chance. Mhm. Trotzdem rückwirkend glaube ich, dass ich manche Sachen noch hätte in der Schule lernen müssen. Gar nicht Formeln, sondern einfach, wie man Probleme löst. Also ich kann mich zum Beispiel super schwierig auf ein Buch konzentrieren und irgendwie 2-3 Stunden nur ein Buch lesen, ohne jetzt an mein Handy zu gehen oder so. Und bei manchen Sachen glaube ich, dass mir einfach ein bisschen Allgemeinwissen fehlt, was ich versuche ein bisschen nachzuholen.
Alright, und wie hast du das gemacht, als du deine Agentur gegründet hast und noch zur Schule gegangen bist?
Also im Regelfall war das so, und das soll auch bitte keinen jungen Menschen unter Druck setzen, weil ich glaube, rückwirkend habe ich jetzt nicht mehr die Energie, die ich damals hatte, da so viel Zeit reinzustecken. Aber ich war von 8 bis 14 Uhr oft in der Schule, bin dann ins Büro gefahren, habe dann von 14.30 Uhr bis ungelogen 5 Tage die Woche 22, 23 Uhr im Büro verbracht.
Crazy.
Wir hatten viele Leute, die quasi tagsüber natürlich gearbeitet haben, aber ich musste alle meine Termine nachmittags machen, halt nach der Schule. Das haben alle im Team auch sehr viel akzeptiert, aber von der Schule zum Beispiel selber habe ich da gar keine Unterstützung bekommen. Also jemand, der jetzt vielleicht Schauspieler ist oder Hockey spielt professionell und dann irgendwie 1-2 Tage im Monat frei braucht, easy, kein Problem. Aber jemand, der eine Firma gründet, hat, glaube ich, in unserem Schulsystem aktuell nicht so richtig eine Chance, da durchzustarten, zumindest mit Unterstützung von der Schule.
Wie hast du das mit Privatleben gemacht? Also wenn du 5 Tage die Woche von 8 bis 23 Uhr eingeplant bist, hast du dich auch mit Freunden getroffen oder wie lief das mit der Familie? Hattest du irgendwie Zeit für dich?
Viele von den Leuten, die in meinem ersten Startup mitgearbeitet haben, waren auch Freunde von mir und wir haben auch oft dann irgendwie abends ins Büro Pizza bestellt oder zusammen noch eine Serie geschaut. Das heißt, ich glaube so die Netto-Arbeitszeit war schon ein bisschen weniger als das. Aber deswegen, für mich hat es sich gar nicht so angefühlt, als wenn ich was verpasse, zumindest nicht in dem Zeitpunkt, weil mir einfach das so unglaublich viel Spaß gemacht hat und ich hätte eigentlich nichts lieber gemacht. Aber gerade das Wochenende ist mir eigentlich seit jeher immer heilig. Also ein bisschen was mache ich schon am Wochenende, aber bis heute versuche ich dann immer, gestern zum Beispiel habe ich den ganzen Tag einfach einfach nur gechillt, war in der Badewanne, hab mir eine Massage gegönnt, viel geschlafen, Pause gemacht, weil ich immer sage, okay, du brauchst halt auch diese Zeit zum Rechargen und Rechargen, jetzt sind wir schon bei den englischen Wörtern angekommen, aber ein bisschen sich zu entspannen, und das war mir auch echt wichtig.
Okay, und deine Familie hat dich dabei supportet oder wie war das? Haben die auch Geld oder sind die eher normal verdient oder aus welchen Verhältnissen kommst du?
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist bis heute schwierig, meiner Mutter zu erklären, womit ich eigentlich mein Geld verdiene. Und es ist irgendwie ein bisschen abstrus.
Ja, also bei mir ist es, glaube ich, irgendwie versteht sie es aber auch irgendwo nicht. Ich glaube, es ist so ein Zwiespalt.
Ja, ich glaube, es ist halt eine Dimension, der ganze digitale Raum, die für jemanden, der nicht aus dem Bereich kommt, gar nicht so greifbar ist. Und meine Mama ist Lehrerin. Wir wohnen in Hamburg in einer sehr guten Wohnung, die aber extrem teuer ist. Wir haben zwei Untermieter, weil wir vermieten zwei Zimmer bei Airbnb unter. Mhm. Ich habe noch eine kleine Schwester, die ist 4 Jahre jünger als
welche,
ich.
Welche Fächer unterrichtet deine Mutter?
Deutsch und Englisch.
Ah, okay.
Aber sie ist eine coole Lehrerin. Also man darf auch das Handy im Unterricht benutzen. Und
ach so.
Die ist super modern, verdammt, was das angeht.
Hätte ich nach Hamburg ziehen sollen in meiner Kindheit. Oh Mann.
Ja, und also deswegen, die ist da in total normalen Verhältnissen und auch mit meinem Papa, mit dem ich wenig Kontakt habe, der ist jetzt auch absolut kein Spitzenverdiener. Aber dadurch, dass meine Eltern sich getrennt haben und wir diese große Wohnung hatten, zwei Kinder, zwei Untermieter, zwei Hunde, war das für sie, glaube ich, schon eine enorme Belastung. Deswegen bin ich ihr umso dankbarer dafür, dass sie mich schon immer so supportet hat und versuche ihr zumindest in dem Rahmen, in dem es mir zeitlich und monetär das erlaubt, auch was zurückzugeben. Aber deswegen, ich komme nicht aus Verhältnissen, wo man sagen muss, dass meine Eltern irgendwie selbstständig waren oder besonders viel Geld verdient haben, sondern das Geld, was ich genutzt habe, um meine erste Firma zu gründen, das waren die 300 Euro, die ich zur Konfirmation bekommen habe. Und ich habe in einem guten Teil von Hamburg gelebt. Dadurch war eben natürlich auch diese Wohnung so teuer. Aber meine Freunde haben zur Konfirmation irgendwie teuren Schmuck bekommen oder irgendwie Tausende von Euros. Und ich habe ja diese 300 Euro, die ich hatte, für die ich bis heute mega dankbar bin, dafür genutzt, um das Stammkapital und den Notartermin für mein erstes Startup zu gründen und zu nutzen.
Krass.
Und
ich wusste gar nicht, dass das mit, in Anführungsstrichen, so wenig Geld geht.
Das funktioniert schon. Ich weiß nicht, ob es 300 oder 500 Euro waren, aber wir hatten irgendwie, wie viel? Ich glaube, wir hatten 300 Euro drin liegen in der Firma als Stammkapital und darüber hinaus noch die Notarkosten. Aber das war so das war das Ganze, was ich hatte zur Konfirmation. Rückwirkend, glaube ich, habe ich das langfristigste Investment von allen bekommen, außer vielleicht bekommen heutzutage Leute zur Konfirmation NFT geschenkt. Dann ist es vielleicht eher so. Aber genau, das war so mein Startlauf. Und ja, du wirst das selber auch wissen, aber eine Agentur ist ja ein Dienstleistungsgeschäft. Das heißt, du hast nicht so ein riesiges Investment, womit du reingehen musst. Jetzt, wo ich die Plattform entwickle, da brauchst du erstmal ein 7-stelliges Investment, um überhaupt so eine App zu entwickeln. Aber damals hat sich das sehr gut selbst getragen. Und Ende 2018 waren wir 15 Leute im Team und haben Marken wie McDonald's und Levi's beraten können. Mehr im so Feedbacken von Werbeanzeigen.
Crazy. Also ich glaube, viele 14-Jährige haben mal so eine gute Idee, die sie irgendwie verwirklichen wollen. Aber was unterscheidet dich jetzt von diesem, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen 14-Jährigen? Und was hast du gemacht, dass diese Agentur so schnell so groß wurde und dass ihr dann so Konzerne wie McDonald's oder Levi's beraten konntet?
Ich glaube, in erster Linie gehört eine ganze Menge Glück dazu, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Weil heutzutage sehen wir auf Plattformen wie LinkedIn ja mega viele junge Leute. Und damals war es noch so, okay, da schreibt mir so ein Milchbubi. Und dann denkt sich der Marketingchef schon so, okay, da gucke ich jetzt mal rein. Das muss ich mir mal anschauen. Das ist irgendwie besonders. Das heißt, wir waren schon sehr früh auf jeden Fall mit diesem Geschäft. Und ich glaube, in Deutschland auf jeden Fall einer der ersten Agenturen, die sich so darauf konzentriert haben. Andererseits, was unterscheidet mich in dem Sinne oder den 14-jährigen Charles von jemandem, der vielleicht heutzutage 14 ist und eine Idee hat? Naja, das zu machen. Ich glaube, es ist extrem schwierig, nicht nur die Idee zu haben, weil egal, ob du 14 oder 40 bist, voll viele sagen, oh, ich hatte auch mal die Idee zu Uber, ich hatte auch mal die Idee zu eBay. Aber das halt auch umzusetzen, ist halt dann das Schwierige. Und für mich war das echt ein ganz großes Thema, dann zu sagen, okay, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber während der Schulzeit was zu starten, ist immer eine gute Idee, weil was hast du zu verlieren? Im Zweifel hast du immer noch deinen Abschluss, außer man gibt sich so wenig Mühe, wie ich mir damals Mühe gegeben habe. Und du hast super viel Learnings. Und selbst wenn es nicht geklappt hätte, wäre ich, glaube ich, glücklich gewesen über das, was ich da erlebt habe. Das hat mir auf jeden Fall eine Menge gebracht. Und ich glaube, man muss sich manchmal auch den Meinungen der eigenen Freunde und Eltern zumindest in Teilen widersetzen. Also es gibt natürlich eine feine Linie zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz oder Kritikunfähigkeit. Aber ich glaube, manchmal muss man einfach auf sich selbst vertrauen.
Das stelle ich mir bei dir noch schwerer vor, wenn deine Mutter natürlich Lehrerin ist und du irgendwie, sag ich mal, die Schule vernachlässigst, dann glaube ich, ist es natürlich nochmal schwerer.
Ich erinnere mich gut an einen Tag am Ende der Sommerferien, als ich diese Prüfung nicht bestanden habe. Also wir haben immer aus Gag dann das Schulbuch genommen und immer im Flugzeug und in der Bahn und so habe ich dann immer das gehalten und hat dann ein Foto gemacht und mir zugeschickt. aber das war damals total krass, weil sie kam ins Büro rein, natürlich total wütend, weil sie dann die Nachricht bekommen hat, dass ich die Prüfung nicht bestanden habe. Geht natürlich kommentarlos an allen vorbei und wir hatten damals so ein Großraumbüro mit einigen kleinen Büros, da saßen bestimmt gerade zu dem Zeitpunkt 20 Leute drin und kommt zu mir ins Büro, schlägt die Glastür so, dass ich gedacht habe, dass sie gleich zerbricht und hat mir natürlich erstmal eine große Ansage gemacht und so genauso wenig lautlos hat sie dann auch wieder das Büro 5 Minuten später verlassen.
Okay.
War auf jeden Fall ein unangenehmer Moment, aber ich kann diese Reaktion auf jeden Fall verstehen.
Für wen? Also wie muss ich mir so einen typischen, ich sag mal Kunden vorstellen, der dich irgendwie da haben will? Was will der von dir hören?
Tatsächlich kommt das total auf die Zielgruppe drauf an. Wenn ich mir jetzt meine Arbeitswoche anschaue, dann ist 30% gerade meine eigene Plattform, also die Social Media App, die wir gerade entwickeln, da spreche ich mit Entwicklern, da spreche ich mit Investoren potenziell und da gibt es auch jetzt schon ein Konstrukt, was aktuell aufgebaut wird. Aber das ist noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil wir erstmal den Prototypen fertig haben wollen, bevor wir jetzt rausgehen, großartig. 30% meiner Zeit verschwende ich quasi daran zu sagen, okay, ich mache die Sachen, die mir Spaß machen. Das heißt, Abendessen.
Verschwende ich.
Oder, also wenn du jetzt rein von dem Produktivitätsaspekt dir anschaust, ne? Also geh ich mit Freunden essen, da schlafe ich.
Das ist dann das, was auf Instagram gezeigt Pause. Wird.
Ja, es ist tatsächlich so. Also ich habe zwar nicht immer Samstag und Sonntag Wochenende, aber ich versuche mir mindestens 2 Tage die Woche zu nehmen, bei denen ich wirklich sage, okay, jetzt mal Ruhe, jetzt kann ich abschalten und irgendwie meine Freunde treffen und so. Und die anderen 30% werden dann halt eben verwendet, zum Beispiel für so Vorträge, die ich halten darf. Ich war letzte Woche in Innsbruck oder mittlerweile vorletzte Woche bei einem großen Automobilzulieferer, also die machen Autoteile, aber auch Beteiligung. Und da waren 150 Azubis, in Österreich heißt es, glaube ich, Lehrlinge. Und die haben quasi einen Jahrestag veranstaltet und ich habe versucht, in 90 Minuten denen auf den Weg zu geben, was meine Learnings waren, also 20 Dinge, die ich mit 20 Jahren lernen durfte. Und das war total cool, einfach mal 1,5 Stunden denen davon zu berichten, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ich glaube, sogar die älteren Leute, die dort anwesend waren, haben noch was gelernt. Und sowas habe ich 1-2 Mal die Woche.
Cool, 1-2 Mal die Woche, krass. Wie viel Geld bekommst du für so einen Auftritt, für so eine Speech? Oder ist es eher unbezahlt?
Es ist schon gut bezahlt auf jeden Fall. Also ich kann schon sagen, dass ich mit dem, was ich durch die Vorträge verdiene, schon gutes Geld verdiene auf jeden Fall. Aber es ist echt super flexibel. Also es geht von 5.000 Euro bis 15.000 Euro. Kommt auch drauf an, wie viel Aufwand das ist.
Was ist
das
schon eine Speech ist ja schon mehr als Durchschnittsgehalt.
Ja, total.
eines Deutschen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, wenn du jetzt doch mal 14 wärst, was würdest du anders machen bis zum jetzigen Zeitpunkt?
Ich würde viel weniger Konflikte starten, also gar nicht nur das mit TikTok, aber ich habe zum Beispiel mal an einen meiner Lehrer, ich bin 2 Minuten zu spät gekommen in Unterricht und zwar nicht, weil ich verschlafen habe, sondern weil...
Also bei mir Alltag gewesen tatsächlich.
True, bei mir, also ich bin auch nie der pünktlichste Mensch gewesen, aber ich bin 2 Minuten
aber
zu spät
gekommen.
Aber heute
jetzt im Podcast bist du, glaube ich, relativ pünktlich gekommen, oder?
Ja,
oder nicht?
10 Minuten, also schon. Ach so, mal 10 okay. Minuten. Das ist schon so.
Ich nehme alles wieder zurück.
40 TikToks, nee.
Kann es eigentlich direkt wieder gehen, also wenn man bei uns zu spät kommt, dann...
Sehr gut. Willkommen in Deutschland, ja.
Genau, aber was hat der Lehrer gemacht? Oder du?
Ich kam quasi, also ich hatte am Abend in München ein Event und der erste Flug morgens von München nach Hamburg ging um 6.30 Uhr und habe ich auch genommen. Bin ich um 7.35 Uhr gelandet, ganz, ganz schnell in die Bahn gesprintet, war aber um 8.03 Uhr erst in der Schule oder 8.02 Uhr und ich habe mich schon mega beeilt, ich war ultra fertig, total müde und dann sagt der Lehrer, ja Charles, jetzt wo du 2 Minuten zu spät gekommen bist, schreibst du nur bitte eine Seite darüber, warum es wichtig ist, dass man pünktlich kommt. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe eine Seite nicht geschrieben, sondern getippt, weil ich war faul, warum ich Besseres zu tun habe, als eine Seite zu schreiben. Und natürlich ist sowas kontraproduktiv, weil ich habe dann von meinem Projekt erzählt, ich habe es auch gar nicht so degradierend geschrieben, sondern es ist mehr lustig. Rückwirkend hat er mich dann natürlich nochmal eine Seite schreiben lassen, das eine dumme Idee war und ich habe wieder dagegen argumentiert. Das heißt,
obwohl tatsächlich, ich habe gehört, sowas irgendwie, ist das verboten, so Schreibaufgaben zu geben? Ich habe nämlich mal gehört, dass irgendwie verboten sein soll inzwischen.
Ich glaube, da musst du Herr Anwalt auf jeden Fall als nächsten Gast in deinem Podcast einladen.
Nee, wir haben in diesem Podcast haben wir jetzt erstmal Christian Sollenberger am Start.
Ah.
Den können wir, glaube ich, auch dazu befragen.
Der wird das wissen.
Auf jeden Fall. Ja, nee, weil ich glaube, ich habe es mal gehört, dass es irgendwie verboten sein soll. Also, falls die Lehrerin gerade zuhört, mach bei dich.
Dieser Fuchs.
War das die einzige Auseinandersetzung, die du mit Lehrern hattest oder gab es da mehr, die noch irgendwie erzählenswert wären?
Ich bin ein großer Freund von Flachwitzen und Wortwitzen und die meisten Lehrer fanden die nicht so lustig. Und die haben dann auch immer gegenargumentiert und gesagt,
gib mal Beispiele.
Ich weiß noch, der eine hat mal eine Uhr die kaputt war oder die falsche rumhing, runtergenommen, habe ich gesagt, na Herr so und so, geht sie Ihnen auf den Zeiger. Die tickt wohl nicht richtig.
Wir brauchen mal kurz eine Einblendung von einem witzigen Gag hier. Einmal Lacher bitte einblenden. Okay, ja, nicht schlecht auf jeden Fall.
Ja, dann hat er immer gegen
erstmal eine 6 bekommen wegen unlustigem Witz.
True, ich glaube, die 6 gab es nicht nur deswegen, aber das war immer meine Schulzeit. Das war auf jeden Fall super cool auch, aber ich glaube, ganz, ganz viele Konflikte muss man sich immer überlegen, ob man die gerade gegen sich selber führt oder wirklich sinnvoll gegen andere, genauso wie so Diskussionen.
Das stimmt.
Und mittlerweile bin ich mehr der Überzeugung, dass man auch ein paar Sachen runterschlucken kann, solange sie einem jetzt nicht 100% persönlich am Herzen liegen und dann einfach mehr Zeit darin investiert, nach vorne zu schauen. Und das ist auch was, was ich einfach rückwirkend anders machen würde.
So, ich bin jetzt 18, du bist 20. Was unterscheidet uns?
Ich glaube, gar nicht so viel. Du hast auf jeden Fall mehr Follower als ich. Aber ich sage immer, Jesus hatte auch mal 12 Follower. Instagram. Das ist der Haken bei der Sache.
Das ist der Haken, ja. Das ist der nächste Flachwitz. Und wieder der Einblender, bitte.
Nee, aber ich glaube, wahrscheinlich oder hoffentlich haben wir gleich viel Spaß an dem, was wir machen, womit wir unser Geld verdienen. Und ich glaube, dass wir beide noch ziemlich stark am Anfang sind. Also ich glaube, genauso du wie ich sagen vielleicht in 5 Jahren, hey, vielleicht gibt's was ganz anderes, was uns Spaß macht. Und dann sollten wir uns beide, glaube ich, die Möglichkeit nehmen zu sagen, hey, selbst wenn es was anderes ist und wir uns vielleicht in unserem Bereich schon was aufgebaut haben, was komplett Neues zu machen und auszuprobieren, ist wahrscheinlich oft sogar die richtige Wahl. Und nicht zu sagen, hey, nur weil ich jetzt seit so und so vielen Jahren das und das mache, muss ich das für immer so beibehalten. Also das ist auf jeden Fall mein Learning. Zum Beispiel kann es sein, dass ich in 5 Jahren sage, hey, ich möchte mal Jura studieren oder so. Und dann müsste ich halt mein Abitur nachmachen. Das ist auch der Grund, warum ich denke, dass es schon Sinn macht, bis zum Ende zur Schule zu gehen. Weil man weiß ja nie, was einem Spaß macht. Und dann so den Führerschein fürs Studieren nicht zu haben, ist ein bisschen doof.
Ja. Ja, obwohl du ja gesagt hast, man kann es ja nachholen.
Genau.
Also wenn das möglich ist, dann kann man sich ja immer noch, ist man ja flexibel, sage ich mal.
Total.
Hast du irgendein Motto oder irgendwas, was du jedem so ein bisschen ans Herz legst, der irgendwie einen jungen Menschen, die erfolgreich werden wollen?
Ich hatte damals in meinem Xing-Profil drinstehen, your age is just a number, it says nothing about how ready you are. Und ich glaube, das ist bis heute noch true. Also ich glaube, wir als junge Generation, wir werden ernst genommen. Wir
also nochmal ganz so kurz zur Übersetzung.
Ja.
Das bedeutet so viel wie, egal wie alt du bist, ist nur eine Nummer, es sagt nicht, wie weit du bist.
Genau,
ne?
Exakt.
Genau.
Was ich halt jungen Leuten auf den Weg geben würde, ist halt ganz einfach zu sagen, okay, wenn du eine geile Idee hast, mach mal so eine Minimarktforschung, frag mal die 10 Leute um dich herum, also deine Freunde, deine Eltern, irgendwie deren Freunde, was sie von der Idee halten, und wenn irgendwie 7 von 10 sagen, hey, kann ich mir noch nicht ganz so vorstellen, aber klingt eigentlich ganz nice, dann go for it. Such dir 1, 2 Leute aus deinem Freundeskreis, mit denen du das zusammen umsetzen möchtest. Start es einfach mal, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so eine Diskussion hattest mit jemandem und dann stehst du am nächsten Morgen unter der Dusche und denkst dir, oh fuck, das Argument hätte ich noch geben sollen, das Argument hätte ich noch machen sollen. Und ich glaube, genauso ist es bei Ideen, die man im Kopf hat, aber die man nie umsetzt. Man muss einfach anfangen und starten und darf sich nicht zu stark von den Leuten um einen herum beeinflussen lassen. Deswegen einfach mal anfangen und ja, man wird eine ganze Menge daraus lernen, vor allem als junger Mensch, weil wir echt eine Stimme haben, die so laut ist wie noch nie.
Cool, danke, dass du da warst, Charles.
Danke für die Einladung und bis bald.
Boah, ich muss sagen, es war wirklich ein sehr, sehr cooler Talk mit Charles. Ich habe einiges gelernt über das Unternehmertum und irgendwie über das Mindset, das er hat. Fand ich auf jeden Fall sehr cool. Aber Charles ist natürlich nicht der Einzige, der jung gründet. Und jetzt habe ich bei mir zu Gast Max aus der SWR Wirtschaftsredaktion und hat noch ein paar andere Namen mitgebracht. Freut mich, dass du da bist, Max.
Hi, grüß dich.
Grüß dich. Frage, ist Charles eigentlich eine Ausnahme oder wann gründen andere ihre Unternehmen?
Also vor allen Dingen so im Tech-Bereich, also so irgendwie die ganzen Computerfirmen, Informatik und so weiter, da wird immer ganz besonders früh gegründet. Ich stelle dir mal die Gegenfrage hier, ein Unternehmen zum Beispiel wurde eine Garage erfunden, weißt du wer?
Ah, Apple, ne?
Ja, und?
Amazon.
Nein, und?
PayPal.
Ich sag's dir, Microsoft, vielleicht ganz viele andere auch noch, aber Bill Gates, der hat tatsächlich so mit 19, 20 angefangen bei sich zu Hause in der Garage und hat dann angefangen, Microsoft zu gründen. Und Microsoft kennt man halt heute mega, ne? Ist halt super international und ist einer der größten Unternehmen überhaupt. Eine andere Firma auch, Social Media Bereich, Facebook. Mhm. Ne? Hier Mark Zuckerberg hat auch mit 19 schon Facebook erfunden. Und wir gehen noch in die so in die Franchise-Richtung, in die Fast-Food-Richtung gehen wir noch. Ich sag McDonald's, Burger King, was fällt dir noch ein?
McDonald's, Burger King.
KFC gibt's noch.
KFC.
Was sieht man noch überall?
Subway.
Ja, richtig. Subway.
Perfekt.
Tatsächlich gegründet von einem 17-Jährigen. Krass,
crazy,
oder? Der kam auf die Idee, ey, ich hab Bock auf einen Sandwichladen, und hat einen Freund der Familie gefragt, weil der Geld hatte, hat sich dann $1,000 von dem geliehen und dann haben sie zusammen einen Sandwichladen aufgemacht und dann lief dann so gut, dass daraus dann ein riesen Franchise entstanden ist. Und da sieht man mal, ja, wie häufig einfach so eine gute Idee auch extrem erfolgreich werden kann. Und du musst halt nicht irgendwie alt sein und studiert haben und sonst was machen. Du musst halt einfach wirklich nur anfangen. Aber Finn, fällt dir jetzt bei den drei Namen was auf?
Es sind alles Männer.
Richtig.
Ja, ich kenne mich aus, ihr Mensch, ne?
Es sind alles Männer, ja. Ich habe da auch mal geschaut, weil Frauen, die gründen vergleichsweise wenig Unternehmen. Laut dem Institut für Mittelstandsforschung habe ich mal geguckt. Da gab es im Januar 2021 knapp nur ein Viertel von allen Gewerbeanmeldungen, die von Frauen kamen. Und im innovativen Startup-Sektor ist es sogar noch ein bisschen weniger. Da gibt es einen Bericht von der KfW-Bank und da sind es tatsächlich nur 20% Frauen.
Warum eigentlich?
Ja, ist echt eine spannende Frage. Ich glaube vor allen Dingen, also erstmal ist es super schade und eine spannende Frage ist es aber, woran es liegt. Ich glaube, es liegt vor allen Dingen auch daran, weil einfach super viele weibliche Vorbilder fehlen. Ne? Also es gibt die ganzen Leute, die wir jetzt auch aufgezählt haben, es sind immer Männer, aber die erfolgreichen Frauen, die gibt es natürlich auch, aber die stehen nicht immer in der ersten Linie. Und ich glaube, es wird echt mal Zeit, dass es auch mehr Gründerinnen gibt einfach, weil auf gute Ideen haben alle, egal ob Frauen oder Männer.
Gute Ideen können wir auf jeden Fall immer gebrauchen, also keine Frage. Wenn ich jetzt selbst so gründen will, also du hast ja gesagt, irgendwie Facebook mit 19, Zappel mit 17, dann bin ich ja eigentlich gerade in der goldenen Mitte. Was brauche ich so, um eine Firma zu gründen?
Ja, ich würde sagen, eine gute Idee, ne? Also ich glaube, du hättest das perfekte Alter auf jeden Fall, um richtig erfolgreich zu gründen. Also wenn du hier eine gute Idee hättest, dann spricht nichts dagegen, jetzt so richtig durchzustarten mit 18.
Ich habe mal eine Idee gehabt und zwar habe ich mir in der zweiten Klasse, es gibt ja Puderzucker, ne?
Ja.
Und ich habe mich immer gefragt, warum gibt es kein Pudersalz?
Erzähl mir mal, mach deinen Elevator-Pitch, komm.
Ich habe mit meiner Mathelehrerin geredet, habe ihr gefragt, warum gibt es kein Pudersalz? Sie so, ja, also physikalisch wäre das möglich, ne? Weil wegen der Dichte von Salz kann man das auf jeden Fall mixen und man hat Pudersalz. Und ich habe mir gedacht, man könnte so einen richtig geilen TV-Spot machen, so von wegen, alle kennen Puderzucker, aber wusstet ihr schon, dass es Pudersalz gibt und das so richtig krass vermarktet und die ganzen Sterneköche dann irgendwie Pudersalz streuen und das irgendwie so das Geschmacksmittel des Jahrtausends ist. Ich fand das gut.
Also ich sehe gerade im Studio hier bei uns viele Fragezeichen, aber ich verstehe noch nicht genau, was ist jetzt der große, was ist der große Vorteil von Pudersalz zu Puderzucker?
Was ist der große Vorteil von Puderzucker zu normalem Zucker? Das ist die Frage. Und wenn es da einen Vorteil gibt, dann gibt es den auch beim Salz. Ne? Weil wenn man zum Beispiel jetzt mal, man kennt es ja, wenn man Steak isst und man beißt auf so Salzkörner, das ist irgendwie unangenehm. Aber wenn man so Pudersalz hat, das so leicht den Gaumen massiert, sage ich mal, dann ist es doch voll wunderbar. Ja, und der Rest ist natürlich Marketing. Du kannst den Leuten hier so verkaufen, als ob es geil wäre, auch wenn es nicht geil ist.
Also ich bin auf jeden Fall völlig fasziniert von dieser Idee. Wir sollten ja gleich nochmal ins Brainstorming gehen, auf jeden Fall.
Machen wir.
Und vielleicht zeigst du mir so.
Und ich habe ein Patent schon angemeldet, also falls du mir die Idee klauen willst, der ist zu spät.
Aber ja, ist eine gute Idee. Wieso nicht? Einfach mal probieren. Vor allen Dingen brauchst du aber, glaube ich, für eine Gründung auch echt viel Zeit. Ne? Und das ist auch so der Grund, warum, glaube ich, ganz viele nicht gründen, wenn sie halt nur in der Schulzeit sind, weil da halt einfach viel zu wenig Zeit da ist. Aber ansonsten kannst du natürlich auch gründen, wenn du irgendwie minderjährig bist. Du brauchst auf jeden Fall halt die Zustimmung von deinen Eltern, weil du bist dann halt nicht voll geschäftsfähig. Und ein Familiengericht muss dann auch noch zustimmen am Ende. Also alles ein bisschen Bürokratie. Aber die Gründung an sich ist eigentlich trotzdem easy möglich. Vor allen Dingen dann, wenn du eben volljährig bist. Kostet so ein paar Euro bei den entsprechenden Ämtern und verschiedene Rechtsformen gibt es natürlich auch. Du musst dich vorher angucken, aber theoretisch eine gute Idee und ein bisschen Zeit und dann kannst du dich das auch trauen. Also von daher, finde ich, würde sagen, wir reden jetzt mal über die Pudersalzgeschichte.
Ja.
Und vielleicht wird das ganz groß.
Wir kommen zusammen, glaube ich.
Dann haben wir auch für die nächste Folge direkt den großen ersten Sponsor oder sowas.
Geil. Ja, mega. Auf jeden Fall eine gute Idee und wir müssen die Idee auf jeden Fall verwirklichen, bevor dieser Podcast rauskommt, weil sonst wird es vielleicht etwas kritisch.
Gibt es im Podcast Merch-Shop von Finn? Ja. Gibt es dann das Pudersalz?
Ja.
Ich freue mich doch.
Ich finde die Idee gut.
Ich wollte jetzt nicht.
Damals wurde ich in der Schule ausgelacht, aber jetzt werde ich Multimilliardär mit Pudersalz.
Ich bin sehr gespannt.
Cool, dass du da warst, Max. Mal wieder für die coolen Informationen, die du reingebracht hast.
Gerne.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne?
Bis nächstes Mal.
So, es war mal wieder eine mega spannende Folge von Finnel und das Geld. Ich finde es nach wie vor mega beeindruckend, wie Charles mit so jungen Jahren so viel erreicht hat und trotz den Hindernissen, die es auch mit sich bringt, so jung zu gründen, das alles irgendwie zu managen und wortwörtlich als Manager von TikTok. Ja, und auch mega cool, dass das überhaupt funktioniert, also dass das überhaupt geht, so jung so viel Erfolg zu haben. Natürlich braucht es erstmal eine gute Idee, wie zum Beispiel bei mir mit dem Pudersalz. Aber ich glaube, vor allem braucht es eins, und zwar Durchhaltevermögen, und das hat Charles auf jeden Fall bewiesen. Deswegen nochmal großen Props an dich, falls du das gerade hörst. Und wenn ihr euch für weitere Unternehmerstories und Erfolgsgeschichten interessiert, dann müsst ihr unbedingt bei High Performer Henning auf YouTube vorbeischauen. Der macht nämlich zu diesen Themen mega Videos und lasst auch gerne mal ein Abo da bei ihm. Und sonst, supportet gerne diesen Podcast. Kuss geht raus, ja, dass ihr das bis hierhin, sag mal, ausgehalten habt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewertet den Podcast doch gerne positiv und schreibt mir auf Instagram gerne euer Feedback. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und ciao, euer Finnel.
Finnel und das Geld.
Jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Und überall, wo es Podcasts gibt.